So, neben mir spielt jetzt der Arne von Part-Time Scientists. Er beschäftigt sich mit einem WebSocket-basierten Server als Rover-Fernsteuerung. Können sich jetzt wahrscheinlich relativ wenige was darunter vorstellen, aber ich glaube, Sie wollen zum Mars damit. Das klingt sehr, sehr spannend und ich wünsche viel Spaß beim Vortrag.
Ja, guten Tag. Ja, ich bin Arne von den Part-Time Scientists und heute möchte ich einmal einen Webserver vorstellen, basierend auf Qt, der unter Umständen eine Kamera, beziehungsweise in diesem Fall eine virtuelle Kamera, ja, als Remote über einen Webbrowser zeigen kann. Ja, also die Part-Time Scientist ist eine Gruppe von etwa, sagen wir, 100, ja, Leuten, Wissenschaftler, Studenten und ähnliche Ingenieure. Ja, und unser Ziel ist es, bis 2015 einen Rover zum Mond zu schicken. Die kann man hier im Bild zum Beispiel sehen. Und ja, das dann nochmal in größer. Und ja, es ist nicht so einfach, jetzt die Daten von der Kamera irgendwo darzustellen. Wir haben zum Beispiel jeder hat einen Computer zu Hause, der am Internet hängt, jeder hat einen Browser. Aber wie bekommen wir jetzt die Daten nun direkt dorthin gestreamt? Und deswegen will ich heute eine Lösung vorstellen, die wir so nebenbei entwickelt haben. So, ja. Wie das Konzept ist, dass wir einen kleinen Server haben, in diesem Fall geschrieben in Qt. Und ja, als Client soll halt nur der Browser mit HTML5 bzw. WebSockets dienen. So, die Frage ist jetzt, warum schreibe ich einen Webserver mit Qt? Der Vorteil von Qt ist im Prinzip, dass es alles mitbringt von, ja, Netzwerkklassen. Wir brauchen eigentlich nur sehr wenig selbst implementieren. Es bringt Threading Support mit, was sehr nützlich ist, wenn der WebSocket sozusagen eine permanente Verbindung offen lässt. Es bringt aber auch so allgemeine Sachen wie mit, ja, File.io, Strings, reguläre Ausdrücke, XML. Eigentlich alles, was man irgendwie braucht. Und ja, besonders nützlich in dem Fall auch kryptografische Funktionen, weil sie in den WebSockets gebraucht werden, auch wenn man es jetzt nicht direkt erwartet. Dann, ja, wenn man es auch noch braucht, bietet Qt auch noch eine Skriptsprache, Qt Script. Im Prinzip sehr JavaScript ähnlich. Man könnte sie jetzt auf dem Server später auch einsetzen als Ersatz für zum Beispiel PHP. Der Vorteil ist auch, dass wir das Ganze in C++ implementiert haben. Das heißt, wir haben im Prinzip Zugriff auf jegliche C++ oder C-Bibliotheken, beispielsweise OpenCL oder, sofern X vorhanden ist, kann man auch OpenGL benutzen. Und ja, alternativ wäre zum Beispiel noch Bullet Dynamics zu erwähnen oder Hardwarezugriff, wie zum Beispiel auf ein Video for Linux Device. OpenCL ist die Open Compute Language. Die ist im Prinzip ähnlich mit wie CUDA, aber plattformunabhängig. Das heißt, ja, kann. Vielleicht kann ich später noch was dazu sagen. Gut. Ja, nun die Frage ist, wie können wir einen Server implementieren mit Qt? Qt bietet da schon eine Klasse namens QTCP Server. Die ist im Prinzip fast geeignet. Man muss nur zwei Funktionen überschreiben, damit man einen Multithreaded Server bekommt. Das heißt, er soll nicht den Client, ja, bedienen und sofort wieder beenden. Das wäre jetzt die Single-Thread-Lösung. Dann gäbe es noch die Lösung, dass man mit Select zwischen den einzelnen Clients hin und her springt. Das wäre ebenfalls nur ein einziger Thread. Aber man kann auch die Verbindung annehmen in der Incoming-Connection-Funktion, dort einen neuen Thread erzeugen und ihn dort starten. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt kehrt der Main-Thread direkt zurück und kann den nächsten Client annehmen und startet für jeden neuen angenommenen Client einen neuen Thread. So, Das heißt, wir müssen jetzt eine eigene Klasse implementieren, in diesem Fall Server-Thread. Der Konstruktor gibt eigentlich nur die Daten vom QTCP-Server, abgeleiteten Server, an den Thread. Und wir müssen jetzt einige Funktionen implementieren. Im Prinzip wird direkt die Run-Funktion im anderen Thread aufgerufen. Und dort können wir im Prinzip uns darum kümmern, dass der HTTP-Request, der vom Client kommt, entsprechend verarbeitet wird. Hier auf dieser Slide habe ich einfach mal einen Request und eine Antwort, zumindest den Header, aufgelistet. Im Prinzip interessieren uns nur wenige Daten, zum Beispiel die erste Zeile, vor allem der GET mit der URL. Ja, und was wir machen müssen, ist eine korrekte Antwort generieren, sodass wir im Prinzip jetzt erstmal diesen Request parsen müssen. Das ist nicht so besonders schwer, wir müssen einfach nur erstmal den Socket annehmen und öffnen. Anschließend müssen wir warten, bis der Client die Verbindung wirklich aufgebaut hat. Dann müssen wir eigentlich nur diese Zeilen vom Header alle einlesen und an den Leerzeichen trennen. Anschließend haben wir sozusagen Listen von Strings und können schauen, was der Client überhaupt haben möchte. Da wir im Return zurückgeben müssen, was für einen Meme-Typ er haben möchte, müssen wir einfach an der Endung schauen, was will er haben. Will er ein JPEG haben, dann müssen wir Image-JPEG zurückgeben. So, damit haben wir eigentlich mit diesen paar Zeilen einen fast vollwertigen HTML-Parser für den Header und müssen uns nun entscheiden, was wir damit tun. Es gibt jetzt mehrere Fälle. Ein Fall ist jetzt, das angeforderte File ist außerhalb des Webroots. In dem Fall sollten wir doch noch einen Fehler generieren. Ansonsten können wir uns entscheiden, hat er eine Seite verlangt? Oder müssen wir einen Fehler zurückgeben? Oder, was später kommt, müssen wir eine WebSocket-Verbindung aufmachen? So, hat der Client eine Seite verlangt, ist es im Prinzip relativ einfach. Wir generieren einen neuen Header, lesen das entsprechende File ein und schicken es über die Netzwerkverbindung. Die Fehlerseite ist im Prinzip fast genauso. Wir nehmen einfach den Fehlercode, generieren einen Filenamen, lesen ihn aus. Dann gibt es noch den Sonderfall, dass die Fehlerseite nicht existiert. Da müssen wir eine Seite im Quellcode generieren. Ja, dann kommen wir jetzt eigentlich zu der eigentlichen Aufgabe des Webservers. Wir wollen nicht nur Seiten ausliefern, wir wollen auch eine permanente Verbindung schaffen, über die der Server zum Beispiel Kameradaten schicken kann. So, dazu müssen wir jetzt an diesem Server noch ein paar Funktionen weiter implementieren. So, erst müssen wir uns anschauen, wie sieht der WebSocket Handshake überhaupt aus? Es ist jetzt kein normaler HTTP-Request. Stattdessen sind da jetzt Zeilen drin, die zum Beispiel Upgrade WebSockets oder beziehungsweise Connection Upgrade enthalten. Und was auch vorhanden ist, ist ein SIG WebSocket Key, der benötigt wird, um den Handshake korrekt auszuführen. Das ist der einzige Grund, warum wir da jetzt wirklich kryptografische Funktionen brauchen. Weil wir müssen eine korrekte Antwort generieren, die ebenfalls ein Hash enthält. Diese Sache mit dem Hash ist mit Qt zum Glück ein 3-Zeilen-Code-Block. Wir müssen diesen Hash, der vom Client geschickt wurde, zusammen mit einer UID zusammen SH1 hashen und als Base64 encodiert in diesen Antwort-Header mit einbauen. Das heißt, sobald wir diesen Header gesendet haben, haben wir dem Client gesagt, dass wir WebSockets können und das bedeutet auch, dass die Verbindung offen bleibt. So, nun, die WebSockets sind eigentlich so designt, dass es möglichst nah an einer TCP-IP-Verbindung dran ist. Das heißt, der Client kann jederzeit Daten zum Server senden. Es geht aber auch in die andere Richtung, dass der Server jederzeit zum Client senden kann. Der erste Fall ist eigentlich, wo man sagt, okay, brauchen wir eigentlich keine WebSocket, wir können einen neuen HTTP-Request ausführen. Aber der HTTP-Request sind meistens 5-6 Zeilen, die auch noch relativ lang sind. Da kommt schon mal ein Kilobyte zusammen, im Extremfall. Dagegen die WebSockets haben nur sehr kurze Header, die eigentlich nur daraus bestehen, aus dem ersten Byte, das sagt, was für ein Typ von Paket gesendet wird, und das zweite Byte enthält schon die Länge, wenn es kleiner als 126 Byte ist. Ja, im Inneren des Servers müssen wir jetzt sozusagen die Loop haben, die sozusagen diesen Client sozusagen bedient. Wir können entweder sagen, wir wollen etwas lesen vom Socket, weil der Client Daten schickt. Wir können ein Timeout benutzen, wenn er keine Sachen schickt, können wir später wieder senden. Wichtig ist, dass man wissen muss, dass die Client-Daten maskiert sind. Das bedeutet, es wird nicht direkt Klartext übermittelt. Stattdessen wird nach dem Header noch ein 4-Byte-Wert gesendet, mit dem die weiteren Daten oder exklusiv verknüpft werden. Der einzige Grund, warum das gemacht wurde, ist, um zu verhindern, dass ein fehlerhafter Proxy oder Gateway versucht, diese Daten zu parsen und irgendein fehlerhaftes Verhalten dadurch zustande kommt. Das heißt, alternativ beim Lesen, wir müssen eigentlich nur zurücklesen und den Header parsen, beim Schreiben, wir müssen nur den kurzen Header generieren und können schreiben. Hier noch den entsprechenden Code. Also der Frameheader wird im Prinzip dadurch gebaut, dass wir bei kleinen Paketen nur die 2 Byte vorne dran setzen. Bei 4 Byte kommt dann eine 16-Bit-Länge. Das heißt, wir können bis zu 65 Kilobyte übertragen. Und ansonsten wird der ganz lange Header verwendet, der dann bis zu 264 Byte transportieren könnte. Also da hat jemand sehr zukunftsmäßig ausgearbeitet. Beim Lesen ist es etwas komplizierter, wir müssen einige Fehler behandeln. In diesem Beispielcode sind jetzt die Fehler sehr einfach behandelt. Wenn irgendwas Unerwartetes eintrifft, wird quasi die Verbindung geschlossen. Das heißt, wir nehmen keine Pakete an, die über 65 Kilobyte groß sind. Oder wir verweigern auch Pakete, die unvollständig sind. Das ist in der Regel nicht der Fall, könnte aber auftauchen. Das heißt, man müsste in dem Fall, statt die Verbindung zu schließen, auf weitere Bytes warten. Auf der Client-Seite brauchen wir eigentlich nur wenig JavaScript. In der Vergangenheit hat zumindest Mozilla ein eigenes Präfix benutzt. Das sollte langsam nicht mehr der Fall sein. Das heißt, wir können im Prinzip einen neuen WebSocket generieren. Wir müssen überprüfen, ob er geöffnet werden kann. Und dann können wir ein paar Funktionen, sagen wir einfach mal, überladen bzw. zuweisen, wie zum Beispiel onOpen. Wir könnten dann die Message Start an den Server senden. In die andere Richtung haben wir das onMessageEvent. In dem Fall ist der Code sehr einfach gehalten. Wir überprüfen einfach nur, ob dieses Paket einen JPEG enthält. Wenn dieses JPEG vorhanden ist, setzen wir es als Quelle für ein bestimmtes Image in der HTML-Seite. Das ist jetzt sozusagen die Simulation, die wir haben. Statt jetzt einen echten Rover zu benutzen, haben wir den Kamera-Input quasi durch einen unter X11 laufenden OpenGL-Simulator laufen. Das Ganze wird über eine Pipe an den Webserver weitergegeben. Also das Interface ist sehr ähnlich zu Video von Linux, allerdings keine I/O-Controls. So, ich versuche jetzt mal, ob ich auch zu treffen kann. Da, jetzt muss ich auch. und wir haben auch einen Rover. So, ich habe jetzt hier eine Space Mouse am Webserver, das heißt, ich kann damit die Kamera jetzt noch direkt bewegen. Das ist jetzt nicht über das Webinterface gelöst. Allerdings können wir jetzt auch zum Rover einige Kommandos schicken. Wir haben jetzt hier oben ein paar Links, die jetzt sozusagen Kommandos schicken, wie vorwärts oder in eine andere Richtung. Okay, einmal Reset. Also, so, jetzt kann ich im Prinzip den Rover-Kommando schicken über JavaScript und ihn sozusagen dadurch in einer Virtuallandschaft rumlassen. Ja, die ist jetzt im Prinzip mit OpenGL gerendert. Ja. Ja, gibt es jetzt Fragen zu diesem Punkt? Ich habe noch was wegen OpenCL. Allerdings, wenn jetzt jemand Fragen direkt hierzu hat, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir sie jetzt beantworten.
Ja, wieso habt ihr eigentlich euren eigenen Webserver geschrieben und nicht einen vorhandenen genommen,
wie Apache oder Lighty? Ja, eine Alternative wäre vielleicht Node.js gewesen. Den kannte ich jetzt allerdings nicht und ja, der Webserver war relativ schnell implementiert. Das war, sagen wir mal, ein Abend, etwas länger. WebSocket war anschließend ein bisschen mehr Arbeit. Da muss man ein paar Fehler entfernen, beziehungsweise Fehler, die auftraten, nachdem die Browser sich mehr an die Spezifikation gehalten hatten.
Na, aber wieso habt ihr euch entschieden, einen eigenen Webserver überhaupt zu schreiben?
Ja, der ursprüngliche Gedanke war, okay, wir könnten jetzt Node.js verwenden, aber wir können nicht jede C++-Bibliothek benutzen, müssen halt darauf uns verlassen, dass es schon einen Wrapper gibt nach JavaScript, oder wir müssten ihn selbst implementieren. Und da war einfach die einfachere Lösung. Wir nehmen das, was wir wissen, was wir an ja, kurzer Zeit schreiben können.
Da hinten sehe ich noch eine Frage. Ich komme gerade eben mit dem Mikrofon.
Ich hätte sogar direkt zwei Fragen, dann lohnt sich der lange Weg wenigstens. Das soll ja jetzt in dem Rover auf dem Mond eingesetzt werden, ja. Hast du gesagt. Würde mich jetzt mal so interessieren, was überhaupt für eine Hardware nachher in diesem Rover drin ist für die Steuerung. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie weit das wirklich bis zum Mond ist, aber wie ist da der Lag bei der Kommunikation und wie wirkt sich das aus auf so ein ja, webbasiertes gesagt, Protokoll?
Dieser Server, den könnte man später nur auf der Erde selbst verwenden, also von der Bodenstation zu jemandem zu Hause oder Ähnliches. Es macht keinen Sinn, die TCP-IP-Verbindung bis zum Mond aufzubauen. Da sind nämlich immerhin 2,7 Sekunden Delay. Ja, war noch eine zweite Frage? Oder? Ah ja, die Hardware. Der Rover selbst hat einen Computer basierend auf einem Vertex 5 FPGA. Ja, es ist einigermaßen strahlungstolerant. Es kann auch mit den hohen Temperaturen ja, arbeiten. Doch ansonsten ein großer Teil der Hardware ist selbst entwickelt. Ist jetzt, ja, das FPGA hat noch einen PowerPC-Prozessor, aber ist jetzt wirklich ein Detail.
Okay, hier habe ich noch eine Frage gesehen.
Gibt es für diese WebSockets Kommunikation nicht schon fertige Libraries oder so in C oder C++, die das handeln oder muss man das wirklich selber machen noch?
Muss man nicht. Wie gesagt, mit Qt war es relativ einfach, es selbst zu machen, nachdem ja, ich die letzten Fehler raus hatte. Weil Browser machen einfach die Verbindung dicht und man kriegt keine Fehlermeldung.
Okay, hier noch.
Es gibt Bibliotheken, ich glaube, da war eine, die hieß, glaube ich, Qt WebSocket. War im Prinzip was Ähnliches. Ich habe sie jetzt nicht getestet. Die kamen aber auch erst später.
Okay, hier habe ich noch eine Frage gesehen. Du hast vorher gesagt,
der Server steht, steht auf der Erde, das heißt, diese IP-Verbindung wird also nur wird zum Server auf der Erde gemacht, nicht zum Mond.
Ja, das wäre jetzt.
Wie gibst du jetzt vor, wie es die Kommunikation zwischen Rover und Mond macht? Ein paar Wörter dazu vielleicht?
Könnte ich was zu sagen? Ja, wie machen wir das? Man könnte jetzt eine Netzwerkverbindung zum Mond aufbauen. Wäre eher so paketorientiert. Wie kann man das messen? Ja, es gibt Protokolle, zum Beispiel SCOS, SCOS 2000. Aber prinzipiell würde der Downlink eigentlich eher funktionieren wie ein DVB-S-Satellit. Die Entfernung ist zwar 10-mal so hoch, Datenrate etwas niedriger, aber er würde im Prinzip den Datenstrom senden. In die andere Richtung würde man auch entsprechende Daten senden. Das ist eher eine verbindungslose Verbindung. Ja, zustandslos, sagen wir, eher wie UDP. Man sendet was, es ist nicht garantiert, dass es ankommt. Man kann auch nicht sagen, man kriegt jetzt keine. Wie gesagt, es dauert halt 2,7 Sekunden, bis man überhaupt ein Feedback bekommen kann. Ja.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ja.
Okay, dann geht der Vortrag jetzt in den zweiten Teil.
Ja gut, eben kam die Frage, was ist OpenCL? OpenCL ist eine Sprache, mit der man zum Beispiel Grafikkarten dazu benutzen kann, Aufgaben zu berechnen, die sich stark parallelisieren lassen. Beispielsweise im vorigen Webserver ohne die Simulation, wo eine richtige Kamera angeschlossen war, hat meine Kamera, die ein sogenanntes Bayer-Pattern ausgegeben hat. Das heißt, die Pixel waren entweder rot, grün oder blau, aber es gab keine Pixel direkt mit allen drei Farben. So, dies haben wir in OpenCL erledigt. Das heißt, wir hatten einen Speicherbereich, der reinkam, der enthielt das Rohbild. Und wir konnten in dem Kernel einen zweiten Speicherbereich haben, in dem wir geschrieben haben. So, ja, und es wurde im Prinzip parallel von der Grafikkarte abgearbeitet. Das heißt, normalerweise hätten wir jetzt einfach eine Vorschleife genommen, wären über jedes einzelne Pixel iteriert und hätten uns aus dem Rohbild die richtigen Daten zusammengesammelt. In diesem Fall war es eher so, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen bestimmten Ausgabepixel. Den kann man im Prinzip in den ersten zwei Zeilen im Kernel sehen. Das ist die X- und die Y-Koordinate im Bild. Und haben uns entsprechend die Rohdaten aus dem anderen Bild herausgesucht und in das entsprechende Image geschrieben. So, um OpenCL überhaupt ansprechen zu können, muss man einige Objekte sozusagen erzeugen. Das heißt, wir müssen erst eine Verbindung zur die Plattform haben. Also jeder Rechner kann mehr als eine Plattform haben. Beispielsweise wir können die Nvidia GPU haben, wir können aber auch gleichzeitig eine Intel CPU haben, die auch eine OpenCL-Implementierung mitbringt. Es kann sogar sein, dass eine AMD und eine Nvidia-Karte im gleichen Rechner sind. Zumindest theoretisch sollte es möglich sein, auf beide zuzugreifen. Das heißt, OpenCL virtualisiert diesen Hardware-Zugriff komplett. In diesem Fall benötigen wir halt eine Struktur, oder zumindest diverse Variablen. Wir brauchen Händler für Devices, wir brauchen Händler für Speicherblöcke, weil wir können nicht direkt darauf zugreifen wie mit der normalen CPU, weil es kann auf der Grafikkarte liegen. Dann müssen wir als erstes sozusagen einen Kontext aufbauen. Das heißt, der erste Schritt ist, wir müssen überhaupt überprüfen, welche OpenCL-Implementationen sind auf dem Computer vorhanden. Und dann können wir sagen, wir würden eine GPU bevorzugen oder wir würden eine CPU bevorzugen. Das ist abhängig davon, was wir machen wollen. Sachen, die sich sehr gut parallelisieren lassen, laufen besser auf einer GPU. Ansonsten hat die CPU bei sehr komplexen Kernen unter Umständen noch Vorteile. Sobald wir einen Kontext sozusagen erzeugt haben, müssen wir noch entsprechende Speicherbereiche uns auf der Grafikkarte oder ja, reservieren. Wir müssen den Code kompilieren. Das heißt, wir müssen in dem Fall einfach den Code von einem File einlesen, dem OpenCL-Compiler übergeben und ja, kriegen ein Programmobjekt zurück. Eine zweite Sache, die wir noch erledigen müssen, ist, wir müssen uns die Buffer, also die Speicherbereiche ja, reservieren und und als Kernel-Argumente setzen. Und ja, anschließend können wir dann diesen Kernel aufrufen. Das heißt, wir müssen eine Query erzeugen. Das heißt, ihr arbeitet komplett asynchron zur CPU. In diese Query können wir jetzt Befehle absetzen. Zum Beispiel, wir können sagen, wir wollen einen bestimmten Speicherbereich in den Speicher der Grafikkarte übertragen. Das tun wir mit CLNQueryWriteBuffer. Er hat jetzt ein besonderes Argument, das ist das dritte, das sagt, ob es synchron oder asynchron sein soll. Wenn es synchron ist, wird die CPU so lange angehalten, bis sie dieses Kommando ausführen kann. Sagen wir, es ist asynchron, kehrt die Funktion sofort zurück und wir können im Prinzip weiterarbeiten. Wir dürfen aber diesen Speicherbereich jetzt nicht mehr verändern, sonst ist das undefiniert. So, anschließend können wir aber auch sofort sagen, wir wollen einen bestimmten Kernel in die Query bringen. So, und dem müssen wir sagen, wie groß die Worksize ist. Das heißt, in dem Fall haben wir ein Ausgabebild von 800 mal 600. Das heißt, diese 800 mal 600 Aufrufe des Kernels sind alle unabhängig voneinander. So, nachdem alle Kernel oder alle Operationen in der Query sind, von der wir sagen können, wir haben keine Abhängigkeiten dorthin. Das heißt, wir brauchen diese Daten nicht auf der CPU. Können wir so lange enqueren, bis wir nicht mehr weitermachen können. Anschließend können wir mit CLFinish sagen, jetzt beende das Ganze, halte diesen Prozess so lange an, bis die GPU fertig ist. Und anschließend können wir mit ReadBuffer, das in diesem Fall blockierend ist, die Daten zurücklesen. Ganz zum Schluss müssten wir jetzt noch aufräumen. Ja, jetzt kommt es. Das heißt, wir müssen alle unsere Objekte, die wir erzeugt hatten, wieder freigeben. Ja, und das war es eigentlich schon mit OpenCL. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie man synchronisieren kann. Es gibt noch Möglichkeiten, zwischen verschiedenen Devices zu synchronisieren oder auch asynchron von einer Grafikkarte zur anderen zu übertragen. Das sind aber komplexere Themen und für die meisten Fälle jetzt zum Einstieg nicht gebraucht. Ja. Gibt es hier noch zu fragen?
Erstmal herzlichen Dank für die kleine OpenCL-Einführung, Arne. Hat noch irgendjemand OpenCL-spezifische Fragen an den Arne? Ich denke, wir haben schon noch Zeit für zwei, drei Fragen. Keine. Willst du die übrig bliebene Zeit vielleicht noch ein bisschen nutzen, Werbung machen für die Part-Time-Scientists?
Keine Werbung dabei.
Keine Werbung dabei. Sucht ihr noch Leute oder seid ihr vollkommen bestückt mit euren 100 Mann?
Sagen wir so, wir suchen noch Leute, sind in einigen Gebieten, da fehlen immer welche, speziell Bereich VHDL und wirklich niedrige Hardware-Level. Das ist aber immer sehr schwer, Leute zu finden.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Habt ihr eine Homepage? Wahrscheinlich
parttimescientist.com.
Ja, .com. Ich denke, es ist doch ein Thema, wo viele wahrscheinlich interessiert, wie man selber und offen solche Dinge realisieren kann, wo normal eben die Industrie angeht, mit sehr viel Aufwand. Und da mal reinzugucken, lohnt sich sicherlich.
danke mal Arne für die Vorstellung, für die Einführung, für den Vortrag über die webbasierten, für die Socket-Übertragung.
Also was wir noch probieren könnten, ist, den ins WLAN zu bringen. Dann wäre es möglich, mit mehreren Rechnern darauf zuzugreifen, aber nicht vom Pult hier.
Ja, ich denke, das sprengt den Rahmen hier ein bisschen. So 4 Minuten, 5 Minuten hätten wir noch, wenn wir es ausprobieren wollen.
Na, ich denke, da sind wir fertig. Dann bedanke ich mich auch nochmal fürs Zuhören.